Ich möchte zu Beginn aus dem Wort Gottes mit uns lesen, drei Verse aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Zweiter Petrus 2, 1 bis 3. Hier heißt es: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die neben einführen verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchen. Ihnen ist das Urteil seit lange bereitet und ihre Verdammnis schläft nicht. Wir sehen hier, dass also schon neutestamentlicher Zeit die Gemeinde gewarnt wurde und bis heute gewarnt wird vor falschen Lehren, falschen Propheten, falschen Christusen, falschen Messiasen. Ich werde darauf noch eingehen, wie uns hier Gott in seinem Wort gewarnt hat. Und diese Sekten, die gab es ja auch schon immer und bis heute und heute zunehmend. Ich werde jetzt keine Sektenkunde hier darstellen, sondern mir geht es heute jetzt grundlegender um verschiedene andere Fragen. Und zwar möchte ich folgende Teile uns weitergeben. Es wird schon starke 1,5 Stunden dauern, aber wir machen ja eine Pause. Das erste wird einiges sein über die Hetze gegen bibeltreue Christen, die sogenannte Fundamentalistenkeule. Möchte ich einiges sagen. Bitte? Noch nie gehört? Ja, es ist durchaus nichts zum Lachen, sondern es kann auch noch sehr ernst werden. Dann das zweite wird dann die Frage sein, was ist eine Sekte? Und da werde ich einige verbreitete Definitionen uns nennen. Das Wasser wurde erneuert, wie ich gehört habe. Vielen Dank. Ich brauche übrigens keinen Übersetzer, da kann ich also doppelt so viel sagen. Die verbreiteten Definitionen. Und dann aber die Frage, nachdem wir diese geläufigen Definitionen gehört haben, was sagt denn die Heilige Schrift selber über Sekten? Denn das wird in der ganzen Diskussion immer wieder übersehen. Und dann noch, wenn die Zeit reicht, wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Das möchte ich relativ kurz fassen, aus Zeitgründen. Und dann aber, wenn Sie es erlauben, weil mir sehr auf dem Herzen liegt, möchte ich noch zwei Teile anhängen, die an Sie nicht direkt zum Thema gehören. Und zwar über die Situation der Evangelikalen heute. Und schließlich das Letzte, wer wird überwinden? Vielleicht liegt es Ihnen auch auf dem Herzen, deshalb möchte ich da das noch anhängen. Ich muss auch ziemlich schnell weg, um 6:30 heute an, weil dann um 8 ein Vortrag auf Hohe Grete ist über das Thema Globalisierung und Antichrist. Und in dem Bereich gehört an sich auch das Thema heute Mittag. Denn wenn ich das kurz sagen darf, was ich heute Abend dann ausführen werde dort, die Globalisierung, die eine Welt, die entsteht, die erfordert ja auch den Weltfrieden, wie das immer wieder gesagt wird. Und da darf es eben keine Friedensstörer geben. Und den Frieden stört eben zwangsläufig, wer absolute Aussagen macht und sagt, christlich jetzt gesagt als Christ, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater außer durch ihn. Das könnte eben uns auch früher oder später bis zur physischen Verfolgung ereilen. Und damit sind wir auch schon beim ersten Thema, diese Hetze gegen bibeltreue Christen. Viele Gruppen und Bewegungen, auch im evangelikalen Bereich, was auch immer das heute noch heißen mag, evangelikal, komme darauf am Schluss zurück, aber auch sie werden von ihren Gegnern als Sekten bezeichnet und verunglimpft. Über den Unterschied zwischen Freikirchen und Sekten besteht bei Politikern und auch in der Öffentlichkeit weithin keine Klarheit. So werden Freikirchen wie auch Methodisten, Baptisten, Mennoniten, freie evangelische Gemeinden oder eben auch unabhängige Gemeindegründungen, die auf der Grundlage der Bibel stehen, in Presseverlautbarungen immer wieder in undifferenzierter Weise in einen Topf geworfen mit Gruppen wie Scientology, Zeugen Jehovas und Mormonen. Ein Beispiel hierfür ist eine Meldung der Nachrichtenagentur AFP vom 24. April 1997, in der es hieß, 800.000 Deutsche bekennen sich zu Sekten. Hintergrund war aber eine viel ernstere Tatsache, nämlich eine Umfrage der Enquete-Kommission, sogenannte Sekten und Psychogruppen des Deutschen Bundestages. die er in Auftrag gegeben hatte. Das Marktforschungsinstitut Infratest Burke in München hatte 11.000 Bürger gefragt, ob sie einer neuen religiösen bzw. weltanschaulichen Bewegung angehören. In der Auswertung waren dann eben Freikirchen in einem Atemzug mit Sondergruppen oder Sekten genannt worden. Daraufhin kam dann von freikirchlicher Seite scharfe Kritik, zum Beispiel vom Generalsekretär des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Eckhard Schäfer. Er hatte dann gesagt, uns in der Studie aufzuführen, hat dieselbe Qualität und Aussagekraft, wie den Deutschen Bundestag als terroristische Vereinigung zu bezeichnen. Das ist natürlich ein sehr schlagkräftiges Wort. Inzwischen hat man allerdings Zweifel, ob das nicht doch zutrifft. Ich will damit nur sagen, ich will jetzt keine Politik machen und schon gar keine Parteipolitik, obwohl ich über eine Partei viel geschrieben habe. Ich sage jetzt nicht welche. Aber die ist es nicht, die blaue. Aber ich will damit nur sagen, dass die Politik leider zurzeit auch sehr im Argen liegt, weil das Niveau der Auseinandersetzung, wenn ich das nur einflächen darf, ist eben sehr gesunken. Und das wird auch die Moral in unserer Gesellschaft weiter senken. Damit müssen wir auch rechnen, auch was Gemeindearbeit angeht, dass eben die Ehrlichkeit in der Bevölkerung wahrscheinlich durch diese schlechten Vorbilder noch weiter zurückgeht. Auch ein trauriges Gebiet, eine traurige Entwicklung. Nun zurück zu diesem Zwischenbericht der Enquete-Kommission sogenannte Sekten und Psychogruppen, Bundestagsdrucksache 13.8170. Dieser Zwischenbericht, wie auch der Endbericht, den es inzwischen ja auch gibt, geht aus von einem problemorientierten Ansatz, wie sich das nennt in der soziologischen Sprache. Ein problemorientierter Ansatz. Und das heißt, der Untersuchung und Beurteilung werden Kriterien zugrunde gelegt, politischer Art, juristischer Art, soziologischer Art und psychologischer Art. Aber da fehlt doch was. Welches Kriterium fehlt denn? Fällt Ihnen schon was auf? Biblisch-theologische Kriterien. Die fehlen, weitgehend zumindest. Das Urteil bewegt sich, wie geschrieben wird in diesem Zwischenbericht, im Spannungsfeld zwischen religiös-weltanschaulicher Toleranz und Pluralität auf der Grundlage von Artikel 4 Grundgesetz auf der einen Seite und der Notwendigkeit, der Religionsfreiheit in gewissen Fällen politisch-juristische Grenzen zu setzen, zum Beispiel durch Beschränkungen und Verbote. Also in diesem Spannungsfeld. Einerseits Pluralität, Toleranz, andererseits Notwendigkeit, Verbote zu setzen bei sogenannten Sekten und Psychogruppen. Diese Grenzziehung mit den ihr zugrunde liegenden Kriterien war der umstrittenste Punkt natürlich im Vorhaben der Enquete-Kommission. Die Grenzziehung, so heißt es, also auch Verfolgung, wenn man es schon mal weiterdenkt, dürfe dann erfolgen, wenn deviantes Handeln vorliege. Es ist eine soziologische Sprache, die ist jetzt nicht von mir, ich zitiere es nur. Deviant heißt also von der gesellschaftlichen Norm abweichend. Von der gesellschaftlichen Norm abweichendes Verhalten und Handeln. Wobei, ich zitiere weiter, Verstöße gegen geltendes Recht, Störung des öffentlichen Friedens oder Schädigungen des Einzelnen verwirklicht seien. Den Maßstab bildet also der gesellschaftliche Status quo und zum Beispiel nicht die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Nun, ich möchte dazu sagen, natürlich ist die Ahndung gegen Verstöße, bei Verstößen gegen den öffentlichen Frieden schon verständlich, dass hier Sekten natürlich nicht gewalttätig sein dürfen. Wir kennen die ganze Scientology-Diskussion und anderes, Psychokulte und zu teure Praktiken, esoterische Mammutpreise, die verlangt werden, all diese Sachen sind ja bekannt. Natürlich hat der Staat eine gewisse Schutzfunktion, das ist auch gar nicht zu bestreiten. Aber natürlich kann das auch benutzt werden, sage ich mal, gegen bibeltreue Christen, wenn man das entsprechend anwendet. Verstöße gegen geltendes Recht, abweichendes Verhalten und Handeln von der gesellschaftlichen Norm abweichend, all diese Dinge können sehr schnell auch gegen uns, sage ich mal, ausschlagen. Übrigens nennt ja die Heilige Schrift eine Ausnahme, wo also Handeln gegen geltendes Recht sogar geboten ist. Wo steht das? Wer kennt sich aus in der Bibel? Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da wo also ganz klar Gesetze dann sind gegen die heiligen Gebote Gottes, die 10 Gebote, sage ich mal jetzt ganz kurz gefasst, da ist es dann ganz offensichtlich, dass wir hier natürlich Gottes Wort mehr gehorchen. als menschlichen Gesetzen. Ich erinnere an die ganze Abtreibungsproblematik und Ähnliches. Natürlich bleibt dann die Entscheidung im Einzelfall problematisch, wo solches schädigendes Verhalten beginnt. Und die Kriterien dafür hängen eben oft dann subjektiv von der jeweiligen Weltanschauung des Beurteilers, sprich eben auch des Staates ab, wer da gerade an der Macht ist. Wir wissen ja, welche Regierung bei uns jetzt an der Macht ist. Ich möchte, wie gesagt, keine Parteipolitik machen. Aber es ist nicht immer in Einklang mit den 10 Geboten, das möchte ich vorsichtig sagen, war aber vorher auch nicht immer so. Insofern, der Staat erhält natürlich in gewissem Rahmen die Ordnung, wir sind da dankbar, Römer 13 gilt ja auch in diesem Rahmen, aber wir können sicherlich nicht jede politische Entscheidung mittragen als Christen, die auch jetzt geschieht. Auch wenn man jetzt gerade auch die ethischen Fragen angeht. Ich nenne Beispiel homosexuellen Segnung, wo ja dann EKD-Kreise Vorreiter wiederum sind. Das sei jetzt aber ein anderes Thema. Darüber möchte ich mich jetzt heute nicht auslassen. Da liegt auch eine ganze Reihe Literatur aus. Nun aber möchte ich einmal 2 Zitate bringen über diese Dinge, die dann auch in der Enquete-Kommission, in dieser Verlautbarung angegriffen werden. Einfach mal 2 Zitate daraus. Ich zitiere Seite 100 und Seite 103 aus diesem Zwischenbericht zunächst mal. Da heißt es, ein strikter, also das ist jetzt nicht meine Sprache hier, diese soziologische Fachsprache, ein strikter dämonologisch begründeter Tortur, das ist ein Kernwort hier. Süddeutsche Zunge ist immer ein bisschen schwerer wie die norddeutsche. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem verstehen, auch wenn ich vielleicht einen Dialekt falle zwischendurch. Der Wilfried versteht mich dann noch. Ein strikter dämonologisch begründeter Dualismus, jetzt habe ich es, kann im Zusammenspiel mit kindlichen und jugendlichen Selbstkrisen und Entwicklungsprozessen zu starken Ängsten, okkulten Vorstellungen und Verfolgungsfantasien führen. Diese Ängste von bösen Mächten, verfolgt von dunklen Kräften in Besitz genommen zu werden, finden in dämonistischen Vorstellungen und einer Art christlichem Okkultismus, der auch bis in traditionalistisch-katholische und rigoristisch-evangelikale Milieus der frei und großen Volkskirchen verbreitet ist, einen Nährboden. Zitat Ende, haben Sie verstanden? Das ist also viele Fremdwörter. Es soll gesagt werden, dass eben auch in evangelikalen Kreisen von Dämonen die Rede ist und die Kinder da Angst kriegen und es sei eben nicht gut, da muss man dagegen angehen, ja, mit einfachen Worten jetzt gesagt. Ein weiteres Zitat, das vielleicht noch mehr in den Kern geht. Zitat, es kann zu einer Verteufelung der Jugendkultur, der Jugendmode und der Jugendstile kommen, insbesondere in christlich-traditionalen, charismatischen oder evangelikal-fundamentalistischen Gruppierungen. Dies kann zu einem Ausschluss aus jugendlichen Peer-Netzen, also gleichaltrigen Gruppennetzen, oder zu erheblichen Behinderungen für die Teilhabe an jugendlichen Netzwerken führen, die für die Individuierungsprozesse der Adoleszenz, das heißt für die Selbstfindung in der heranwachsenden Pubertätszeit, ist auch nicht viel einfacher, die für die Individuierungs-, also pubertäre, gut, Teenies, die für die Individuierungsprozesse der Adoleszenz eine hohe Bedeutung haben. Musik, Mode, Jugendzeitschriften, Medien. Also wenn zum Beispiel die Eltern, ich übersetze jetzt den, wie heißt diese Jugendzeitschrift? Bravo, nicht dennoch, das ist die bessere, aber die... Also wenn Sie die Bravo verbieten, ja, das kann also dann mal strafbar werden, wenn das nächste getrieben wird. Also, das ist damit gemeint. Also Musik, Mode, Jugendzeitschriften, Medien, weiter. Wenn Heranwachsende sich zwangsweise auf Gleichaltrige derselben Glaubensüberzeugungen in häufig kleinen Beziehungsnetzen orientieren müssen, dann kann die starke Einschränkung der freien Wahl von Freundschaften als eines zentralen Entwicklungsmotors in Kindheit und Adoleszenz heranwachsen, eine erhebliche Beeinträchtigung für die psychosoziale Entwicklung bedeuten. Das heißt, wenn Sie sich in den eigenen Jugendkreisen nur aufhalten, das sei dann eine Einengung des Horizontes, wird hiermit gesagt. Ja? Damit geht auch die Vorenthaltung der Erfahrung pluraler, also vielfältiger Weltbezüge einher, eine Erfahrung, die für die Bewältigung einer sich pluralisierenden Gesellschaft immer bedeutsamer wird. Zitat Ende. Verstanden? Wir müssen pluralistisch die Jugendlichen erziehen, dass sie eben sich da einbringen können. Und alles andere ist eng und wird im Grunde hier diskriminiert. Hier wird also ein immanent, das ist jetzt meine Sprache, ein immanent pluralistisches Weltbild vorausgesetzt. Das heißt ein innerweltlich vielfältiges, nicht mehr die absolute Wahrheit, sondern vielfältige Wahrheiten in Mehrzahl. Und das Ernstnehmen biblischer Lehren wird zurückgewiesen. Zum Beispiel, dass es einen dämonischen Bereich gibt, Epheser 6, 10 folgende. Das wird hier zumindest zurückgewiesen. Und auch die Absonderung von weltlich-fleischlichen Bindungen wird hier abgelehnt. 1. Johannes 2, 15, dagegen steht das ganz klar, oder 2. Korinther 6 und viele weitere Stellen, dass man sich nicht der Welt gleichstellen soll. Rein psychologisch, soziologisch wird es analysiert und als negatives Verhalten etikettiert. Wie gesagt, im Auftrag der Bundesregierung, auch schon der vorigen. Also nicht, wie gesagt, ich mache keine Parteipolitik, das ist also eine durchgehende Linie. Übrigens, vielleicht darf ich einfach nochmal doch zur Politik sagen, was mir aufgefallen ist. Sie mögen es jetzt anders sehen, aber ich möchte es einfach sagen, ich habe es auch mal in einem Lesebrief geschrieben, der nirgends erschienen ist. Und zwar, ja, es ist aber eine sehr ernste Sache, der Fall der CDU, habe ich es überschrieben. Der kam in dem Moment, ist Ihnen das aufgefallen, als die CDU vollends auf den Zeitgeist aufsteigen wollte. Und zwar die homosexuellen Segnung plötzlich auch anfing, gut zu heißen, die jetzt eingeführt werden soll. Ich möchte dazu nur kurz sagen, das ist ein seelsorgerliches Problem, diese ganze Frage. Aber hier wird ein Politikum gemacht von Kirchen, von Parteien. Und als auch die CDU mit dem C sich das auch zu eigen machen wollte, genau da kamen die Enthüllungen. Genau da kam jetzt dieser Absturz. Gott sitzt im Regimente, muss ich immer wieder denken, auch in solchen Entwicklungen. Das nur nebenbei bemerkt. Sie können es auch anders sehen. Ich wollte es aber einfach mal erwähnen. Das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten oft, auch wie Leben von Einzelmenschen, auch von Gruppierungen geführt werden. Ich beobachte das immer wieder. Nun aber die Einschränkung der Religionsfreiheit, obwohl das auch ein zwiespältiger Begriff ist, ist mir durchaus bewusst, aber die könnte durch solche Verlautbarungen wie bei der Enquete-Kommission anstehen. Und es ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass das noch schlimmer wird. Im Magazin Facts, nicht zu verwechseln mit Faktum, stand Ähnliches zu lesen, in der Nummer 9, 1998. Da hieß es, eine Sekte ist eine totalitäre Gruppierung, die mit Psychotechniken die Leute abhängig macht. Ob eine Gruppe als Sekte bezeichnet werden kann, hängt von ihren Methoden ab, nicht von ihrer Glaubenslehre. Ist das richtig? Die Glaubenslehre ist nebenbei die Methoden. Und dann wird genannt als typisches Merkmal oder als Merkmale Manipulation, steile Hierarchien, Psychotechniken und dann weitere Merkmale für Sekte nach dieser weltlichen Zeitschrift. Ich zitiere wörtlich, sie lassen ausschließlich den eigenen Glauben gelten. Sie versprechen ihren Anhängern die Rettung vor dem Weltuntergang. Zitat Ende. Und dann werden genannt, neben Neuoffenbarern, esoterischen und New Age-Sekten, Psychosekten, UFO-Sekten und Guru-Bewegungen, werden auch genannt charismatisch-dogmatische Gruppen, interpretieren die Bibel christlich-dogmatische Gruppen, deutscher Versprecher hier. Christlich-dogmatische Gruppen interpretieren die Bibel wortgläubig und nach eigenem Gusto. Und dann in Klammern heißt es Neuapostolen, Pfingstbewegung, Urchristen, freie evangelische Gemeinden, Klammer zu. Alles in einer Linie. Alles schön in einem Topf. Da wird also überhaupt nicht mehr unterschieden. Nun sind sicherlich auch im evangelikalen Bereich Strömungen zu beobachten, mit Vorsicht zu genießen, wenn eine Gruppe hergeht und sagt, nur sie allein hat die absolute Wahrheit, alle anderen christlichen Gruppen sind völlig daneben, sind alle abgefallen. Ich denke, da sollten wir auch selber vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Haltung verfallen. Nur noch unsere eigene Gruppe ist jetzt die absolut richtige Gruppe. Das widerspricht nämlich der Bibel. Zwei Stellen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an, 1. Samuel 16. Und die zweite Stelle, 1. Korinther 13, Vers 12, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und weil das so ist, können wir zwar die entscheidenden Heilsaussagen der Schrift verstehen, das Entscheidende, aber es wird immer wieder gewisse Unterschiede in Einzelfragen geben und deshalb sollten wir, denke ich, da einfach auch demütig sein und auch anderen Christen zugestehen, dass sie auch gerettet werden können. Ich denke, da sind wir uns hoffentlich auch einig. Naja, ist manchmal gar nicht so lustig. Es gibt manchmal die verrücktesten Dinge, wo dann wirklich Gruppen sich völlig absolut setzen. Das geht dann soziologisch gesehen, aber auch biblisch gesehen, durchaus in Richtung Sektierertum. Nur noch eigene Gruppe und nur noch dann so. Nein, das sollten wir sehen. Es gibt sicherlich auch noch Christen, auch in anderen Gemeinden, wenn es auch natürlich unterschiedliche Erkenntnisse der Wahrheit hier gibt. Also die entscheidenden Fragen, Rechtfertigung allein aus Gnaden, die vier Sola, allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein aus Glauben, allein aus Gnaden, die sind unumstößlich, obwohl sie halt auch nicht mehr unumstößlich sind, was EKD und Vatikan angeht, natürlich gemeinsame Erklärung. Wir haben jetzt ein Büchlein dazu ausgebracht. Da wird so getan, als sei das nun alles das Gleiche. Dabei wird die evangelische Rechtfertigungslehre im Sinne des Konzils von Trient gedeutet, was die einfache Tatsache beweist, dass jetzt der Ablass wieder verkündigt wird. Damit wäre jetzt nicht ein Zusammengehen der Kirchen gegeben, sondern eine neue Reformation. Das ist meine Grundthese übrigens, dass die evangelische Bewegung überhaupt eine neue Reformation braucht. Ich spreche jetzt bewusst von Bewegung von evangelischer Kirche, möchte jetzt gar nicht erst reden. Aber überhaupt, und die fängt in unserem eigenen Herzen an, da nehme ich mich auch nicht aus, dass wir alle zur Buße eingeladen sind. Ja, also, wer Sekte, so möchte ich nun sagen, nur oder in erster Linie psychologisch definiert, das heißt nach den Methoden, die zur Anwendung kommen, soziologisch nach der Größe und Mitgliederzahl oder politisch nach ihrem Einfluss und Verhältnis zum Staat, der geht an der Sache vorbei, er blendet nämlich was Entscheidendes aus und das ist die Wahrheitsfrage. Die Wahrheitsfrage wird dann ausgeblendet. Und zwar ist das das theologische Kriterium, das Verhältnis zu Gott und seiner Offenbarung in seinem Wort. Das kann nur das letztgültige und ja alleingültige Kriterium sein. Somit möchte ich jetzt zum ersten Mal, ich werde es nochmal wiederholen nachher, die Definition von Sekte nennen, wie ich es jetzt formulieren würde. Sekten sind in christlicher Sicht alle religiösen Gruppen, unabhängig von ihrer Mitgliederzahl, ihrer Größe und ihrem Einfluss, die in ihrer Lehre und in ihrem Leben den Hauptlehren des Alten und Neuen Testaments widersprechen und stattdessen eigene Lehrsysteme und Verhaltensweisen entwickelt haben. Wiederholt es nochmal. Sekten sind in christlicher Sicht alle religiösen Gruppen, unabhängig von ihrer Mitgliederzahl, ihrer Größe und ihrem Einfluss. Das ist durchaus wichtig, dieser Punkt. Die in ihrer Lehre und in ihrem Leben den Hauptlehren des Alten und Neuen Testaments widersprechen, den ganz klaren Lehren widersprechen. Einzelfragen jetzt mal beiseite genommen. Aber den Hauptlehren widersprechen und stattdessen eigene Lehrsysteme und Verhaltensweisen entwickelt haben. Ganz konkret gefragt, ist die katholische Kirche eine Sekte? Ist die evangelische Kirche inzwischen eine Sekte nach diesem Kriterium? Ich gebe jetzt mal keine Antwort darauf. Denken Sie drüber nach. Ich habe gesagt, die in ihrer Lehre und ihrem Leben dem widersprechen. Und zwar Leben heißt dann, wenn nämlich Dinge, die gegen die Schrift stehen, zum Kirchengesetz gemacht werden. Zum Beispiel die Segnung homosexueller Menschen. Wenn das zum Gesetz erhoben wird, wenn Sünde abgesegnet wird, dass man den Menschen nicht mehr hilft zur Befreiung aus ihren Bindungen, sondern das absegnet. Das ist ein großes Problem, eine große Not und auch ein Kampf innerhalb der EKD, was Sie ja sicherlich auch mitkriegen. Spreche ich zu laut oder zu leise? Ist es recht. Ich hoffe, dass ich das Baby nicht gestört habe im Mittagsschlaf. Ich werde nachher noch biblische Kennzeichen dann für sektierisches Verhalten nennen. Aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und ich wollte ja Ihnen auch noch einige Sektendefinitionen vorstellen, wie sie geläufig sind, so in der Landschaft. Die sind sicherlich nicht grundsätzlich alle falsch, aber ich möchte mal sagen, wo hier die Haken auch liegen. Was nun so im großkirchlichen Bereich oder auch so im letzten Jahrhundert und auch bis in unsere Zeit für Definitionen kursiert sind. Zunächst einmal der Begriff Sekte überhaupt kommt aus dem Lateinischen und lässt sich aus zwei möglichen Sprachwurzeln ableiten. Wir sind jetzt also bei den verschiedenen Sektendefinitionen. Die Fundamentalismuskeule, die habe ich jetzt abgeschlossen. Aber die würden uns noch zu schaffen machen, das kann ich jetzt schon voraussagen. Der Begriff Sekte stammt aus dem Lateinischen. Von sequi oder von secare sind zwei mögliche Sprachwurzeln. Man streitet sich darüber, welche jetzt die urtümlichere ist. Sequi, wo sind Lateiner, was heißt das? Folgen. Also jemandem nachfolgen, und zwar einem Führer, einem Guru, einem Lehrer, einer Einzelperson in der Regel, die hier die Richtung vorgibt. So wie auch der Papst, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Oder der Stammapostel und wer auch immer. Oder der Präsident der Mormonenkirche oder Mary Baker Eddy und wie sie alle heißen. Natürlich, Gemeindeleitung, das ist nun was anderes. Ja, das muss ja auch sein, das dürfen wir jetzt nicht verwechseln. Aber wir folgen ja da nicht Menschen, sondern dem Wort Gottes, das eben uns dann vermittelt wird. Nur die Menschen, die dürfen sich nicht absolut setzen. Auch durch keine Sukzessionsämter und was da alles auch in evangelikalen Kreisen inzwischen herumschwirrt. Also einem Menschen folgen, einem Meister oder Lehrer. Natürlich dürfen wir Vorbilder haben, aber nie Menschen über das Wort Gottes stellen, sonst kann man schwer hineinfallen. Mir ist es schon zweimal im Leben so gegangen, ich nenne jetzt keine Namen. Aber man wird dann enttäuscht, wenn man zu sehr sich daran klammert. Du musst da ganz unabhängig werden und alles vom Wort Gottes her immer wieder hinterfragen können. Und die andere Begriffswurzel, Sekare, Sektor, das Ausgeschnittene, die Abteilung, etwas aussondern oder abschneiden, trennen. Sich trennen von einer Gemeinschaft oder auch Kirche, sich trennen. Diese zwei Sprachwurzeln sind vorhanden, rein etymologisch. Und man kann es auch zusammen sehen. Man folgt einem Meister, Guru oder Glaubenslehrer nach und trennt sich dadurch von der ursprünglichen Gemeinschaft. Im Griechischen entspricht dem der Begriff Heiresis, Spaltung. Es gibt auch weitere Begriffe, die ich jetzt aus Zeitgründen weglassen muss. Etwa Ketzer kommt von Katara oder Schisma von Spaltung oder Riss. Im Mittelalter Papst Schisma hat man da gebraucht. Heresie, dann eben von Heiresis, kann ich jetzt nicht alles ausführen. Das können Sie auch zum Beispiel auch hier in dieser Literärdokumentation nachlesen, wenn Sie möchten. Jetzt möchte ich aber nochmal darauf eingehen, auf verschiedene Definitionen, die immer noch in den Köpfen herumschwirren, auch in Deutschland und zum Teil wirklich gravierend falsch sind und auch diskriminierend für Freikirchen sein können. Im Jahre 1877 grenzte der Tübinger evangelische Theologe Christian Palmer Kirche und Sekte folgendermaßen voneinander ab. Zitat von 1877. Damals war natürlich noch Staatskirche und noch viel enger alles da zusammen. Er sagte, juristisch ist jede Gemeinschaft eine Sekte, wenn sie sich von der herrschenden, vom Staat anerkannten Kirche trennt und ihren eigenen Gottesdienst, ihr eigenes Vorsteher- und Lehramt errichtet. Nur eine solche Gemeinschaft religiösen Glaubens und Lebens, die imstande ist, ein ganzes Volksleben zu durchdringen, also die das ganze Volksleben durchdringen kann und eine weltgeschichtliche Potenz zu werden, nur eine solche kann als Kirche anerkannt werden. Alle übrigen, die sich um einzelne Häupter sammeln, deren absonderliche Meinungen annehmen, die aber viel zu kleinlich und subjektiv sind, um weltgeschichtlich und volkstümlich zu werden, sind und bleiben Sekten. Zitat Ende. Titel des Buchs, Die Gemeinschaften und Sekten Württembergs, Tübingen 1877. Das ist eine ganz klar staatskirchlich geprägte Definition. Da gibt es nur die eine Kirche, also im Grunde katholisch und evangelisch damals dann, aber alles andere dann Sekten. Äußerst undifferenziert, wenn man sagen muss. Etwas besser dann schon die Definition des Soziologen Max Weber im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Vielleicht haben manche den Namen schon gehört. Er bestimmte die Zugehörigkeit zu Kirche oder Sekte nach dem Grad der Freiwilligkeit. Da kommt bereits das Freiwilligkeitsprinzip. In seinen gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie schreibt er, eine Kirche ist eine Gnadenanstalt, die Begriffe sind nicht von mir. Eine Kirche ist eine Gnadenanstalt, welche religiöse Heilsgüter wie eine Fideikommissstiftung verwaltet und zu welcher die Zugehörigkeit der Idee nach obligatorisch, daher für die Qualität des Zugehörigen nichts beweisend ist. Eine Sekte dagegen ist ein voluntaristischer Verband, also freiwillig, ja. Voluntaristischer Verband ausschließlich der Idee nach religiös-ethisch qualifizierter Menschen, in den man freiwillig eintritt, wenn man freiwillig Kraft religiöser Bewährung Aufnahme findet. Zitat Ende. Er hat immerhin das Freiwilligkeitsprinzip, was ja auch für Freikirchen doch auch kennzeichnend ist, etwa auch im Unterschied zu Sekten. Ne? Freikirche definiert sich ja unter anderem dadurch, dass es freiwillig ist, dass es nicht jetzt im Volks- oder staatskirchlichen Sinne schon quasi hineingeboren, dann ist dieses Mitglied, sondern eine freiwillige Entscheidung in aller Regel. Bei Sekten übrigens nicht immer freiwillig. Da gibt es sehr viel Psychoterror, tatsächlich. Ja, das ist also auch ein Unterschied. Aber hier das Freiwilligkeitsprinzip. Aber natürlich bleibt bei ihm der Unterschied völlig unentdeckt zwischen Sekte, Freikirche und pietistischer Gemeinschaft. Da gibt es ja auch überall Freiwilligkeitsprinzip. Da wird er nicht unterschieden, nur ganz grob hier. Hineingeboren oder dann eben freiwillig beigetreten. Dann Ernst Troeltsch, der ehemals Theolog, später Philosoph gewordene, bekannte Autor, der ja auch für die historisch-kritische Methode sehr viel getan hat, leider. Ja. Er definiert folgendermaßen: Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger und bewusster Christen, die als wahrhaft Wiedergeborene zusammentreten, von der Welt sich scheiden, auf kleine Kreise beschränkt bleiben, statt der Gnade das Gesetz betonen. Also überall schon die Vorurteile hier mit drin, ja, ich muss doch sagen. Und in ihrem Kreise mit größerem oder geringerem Radikalismus die christliche Lebensordnung der Liebe aufrichten, alles zur Anbahnung und in der Erwartung des kommenden Gottesreiches. Zitat Ende. Er hat sicherlich manche Gruppen hier vor Augen gehabt. Aber das trifft sicherlich nicht auf alle jetzt zu. Vor allem statt der Gnade das Gesetz betonen, so eine gesetzliche Sicht, die ja dann vielleicht bei manchen pietistischen Kreisen manche vor Augen haben, immer noch oder je nachdem. Das sind pauschale Formulierungen. In unserem Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, hat sich da nochmal etwas besser differenziert. Wir haben eine Entwicklung der Sektendefinitionen vor Augen. Kurt Hutten, wer den Namen schon gehört? Sehr Grübler Enthusiasten, dieses bekannte Werk der religiösen Sondergemeinschaft. Da sind übrigens auch mancherlei Freikirchen mit drin, um das noch zu sagen. Also es geht hier ein bisschen bunt durcheinander. Aber er hat bis in die 70er Jahre hinein das Bild der klassischen Sekten geprägt durch seine Schriften. Kirchenrat und Sektenbeauftragter der Landeskirche. Ich glaube auch in Württemberg, wenn ich mich nicht täusche, inzwischen verstorben. Er definierte Sekten soziologisch durch ihr innerliches Winkeldasein, wie er sagte. Also auch so ein lustiger Ausdruck. Ohne den dogmatischen Aspekt allerdings auszublenden. Auch schon ein Fortschritt. Hier kommt jetzt doch noch stärker auch das Theologische hinein bei Hutten. Und das ist durchaus verdienstvoll. Es ist also hier besser geworden. Und dann allerdings auch der Angriff gegen eine rechthaberische Haltung dann bei den Kreisen, die nur sich selber dann noch sehen würden. Er sagt in der 11. Auflage, der letzten, die er noch geschrieben hat, 1968, von sehr glücklicher Enthusiasten, Seite 750 und 751, was eine Gemeinschaft zur Sekte macht, ist, abgesehen von ihrer Sonderlehre und ihrer lehrmäßigen Entstellung der biblischen Botschaft, jene rechthaberische Haltung, die eigene Wahrheitserkenntnis mit der Wahrheit Christi gleichsetzt. Die Folge dieser Rechthaberei ist, dass solche Sekten sich von allen anderen Gemeinschaften und ihren Gliedern scheiden und sie verteufeln, weil sie nicht mehr um den Unterschied zwischen der Wahrheit Christi und ihren eigenen Lehren wissen, billigen sie denen, die andere Lehren vertreten, nicht mehr zu, dass sie auch Christen sind. Zitat Ende. Da ist wirklich was Wahres enthalten. Wenn man andere dann nur noch verteufelt und nur noch die eigene Gemeinde sieht, das ist rechthaberisch und steht immer in der Gefahr, in Sektierische dann umzukippen. Auf Hutten komme ich gleich nochmal zurück. Vor allem hat er neben diesem soziologischen Maßstab dann auch theologische Kriterien gestellt. Wobei er ausging, als evangelisch-reformatorischer Theologe hier von den reformatorischen Bekenntnissen. Allerdings hat er sich vorsichtig ausgedrückt, er schreibt auf Seite 748, und das finde ich gut, dass er das so deutlich und offen sagt, der Wahrheitsanspruch der reformatorischen Bekenntnisse, also Luthers und der Reformierten und ihrer Nachfolger, der Wahrheitsanspruch dieser reformatorischen Bekenntnisse steht und fällt damit, dass sie sich mit der Heiligen Schrift decken und den zentralen Inhalt der Offenbarung Gottes richtig wiedergeben. Die Verwendung der in den reformatorischen Bekenntnissen enthaltenen Maßstäbe ist sachgemäß, weil und sofern diese Bekenntnisse nichts anderes sagen, als was die Heilige Schrift sagt. Immerhin steht auch ein sofern da. Es gibt natürlich im freikirchlichen Bereich einige Anfragen auch an die reformatorischen Bekenntnisse. Aber die Diskussion möchte ich jetzt nicht hier bringen. Ich will es nur erwähnen, dass er immerhin so ehrlich und zurückhaltend ist. Und das Problem ist eben gerade, sind die reformatorischen Bekenntnisse der Weisheit letzter Schluss oder müssen nicht auch sie sich hinterfragen lassen an der Heiligen Schrift? Und das ist natürlich so, und das haben auch die Reformatoren selber gesagt, dass sie nur die Norma Normata sind, während die Heilige Schrift die Norma Normans bleibt. Zu Deutsch, die Bekenntnisschriften der evangelischen Seite im Unterschied zu den katholischen Dogmen übrigens, die sind nur die normierte Norm und nicht die normierende Norm. Das heißt, sie sind immer abhängig von der Heiligen Schrift und dürfen sich nicht darüber stellen. Wenn sich aus der Heiligen Schrift Erkenntnisse ergeben, die auch diese Bekenntnisse widerlegen, dann steht die Schrift höher in diesem Fall. Nicht? Nur so viel grundsätzlich zu diesem Anspruch. Aber immerhin hier die Heilige Schrift dann als Maßstab. Und jetzt kommen wir natürlich zur weiteren Frage, welches ist dann die richtige Schriftauslegung? Die ergibt sich dann automatisch. Die richtige Hermeneutik und Verstehenslehre. Darauf gehe ich auch später noch ein, nach der Pause, dann, damit Sie auch wieder kommen. Lassen Sie sich mal überraschen, wenn ich Ihnen jetzt sage, welches die richtige Schriftauslegung ist. Also, das klingt jetzt ein bisschen spaßig, nicht? Aber es ist schon auch eine ernste, grundsätzliche Frage. Ich merke immer wieder bei Vorträgen, ich kann sprechen, worüber ich will, die Diskussion anschließend, gehen immer wieder auf die Schriftauslegung zurück. Ja, Sie sind ja ein Fundamentalist, Sie nehmen das ja noch alles wörtlich, so hört man dann, wenn man über x-beliebige Themen spricht. Gut, dazu später. Dann seit den 70er und 80er Jahren wurde der Sektenbegriff wieder zunehmend verschwommen nach Hutten. Sie wissen ja, dann die 68er, Relativismus, heute das postmoderne, oh, Entschuldigung, ist noch alles drauf? Ja. Das postmoderne Zeitalter. Das heißt, das Zeitalter nach der Auflösung sämtlicher Werte und Lehrvorstellungen. Die 68er haben ja ein Vakuum geschaffen an gedanklicher Klarheit, an Verbindlichkeit von Lehre und Leben. Und deshalb haben wir auch heute die Jugend, wie sie heute ist. Nichts gegen die Jugend, ist auch ein Opfer dieser ganzen Dinge, wo kaum noch bildliche Werte da sind. Aber ich freue mich, dass hier auch so viel Jugend ist, die doch noch von biblisch-christlichem geprägt ist, hoffentlich. Von dem Herrn selber geprägt ist und geleitet ist. Aber hier ganz typisch Hans-Jörg Hemminger, auch Sektenbeauftragter EZW, zumindest bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob er jetzt noch dabei ist, nach dem Umzug nach Berlin. Aber in den 70er und 80er Jahren wurde das verschwommener und er spricht von einem Supermarkt spiritueller Angebote und von einer diffusen Religiosität heute. Diffuse Religiosität, vielfältig, zerstreut, kaum noch zu fassen. Und da werden jetzt, und das finde ich jetzt gar nicht schlecht, diese Auflistung, die er in seinem Buch Was ist eine Sekte bringt. Ich würde das Buch sonst nicht pauschal empfehlen, möchte ich dazu sagen. Es ist mehr dieses psychologisch, soziologische, überhaupt bei der EZW, obwohl sie gute Materialdienste zum Teil hat, aber die Beurteilung ist nicht immer biblisch-theologisch, die ist dann eher politisch, soziologisch, psychologisch, diese Maßstäbe, auch philosophisch.
Sag kurz, was EZB ist.
Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, das ist die offizielle landeskirchliche Sektenstelle. Und die ist natürlich auch bibelkritisch. Ich sage es mal so offen hier, bibelkritisch geprägt, die Menschen, die dort arbeiten. Der ganze Wurzelschaden sitzt ja schon in der Ausbildung an den bibelkritischen Fakultäten. Wir dürfen oft den Pfarrern nicht immer die Vorwürfe dann machen, weil die sind oft dann auch schon Opfer einer solchen Ausbildung. Ich habe es ja selber miterlebt. Und ich denke auch einige andere. Und es ist immer wieder eine Gnade, wenn man da im Glauben stehend bleibt und hindurchkommt. Es gibt ja auch inzwischen bibeltreue Akademien in Europa, verschiedene, wo eine Alternative auch möglich ist. Alternative Ausbildung dazu. Aber gut, das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber Hemminger nun unterscheidet, und ich sage ja, die Materialsammlungen, die sind also ganz brauchbar, aber die Beurteilung, da hinkt es dann manchmal durch diese bibelkritische Aufweichung. Er unterscheidet klassische christliche Sekten, wobei christlich in Anführungsstrichen natürlich zu denken ist, wie etwa die Zeugen Jehovas, die Neuapostolischen, die Mormonen, christliche Wissenschaft und anderes. Wobei ich persönlich meine, die Zeugen Jehovas haben viel mehr Ähnlichkeit mit dem Islam als mit dem Christentum, weil sie genau wie Mohammed die Gottessohnschaft Jesu bestreiten, dass er die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit ist, der Sohn. Sie reden zwar auch vom Sohn Gottes, meinen damit aber einen Göttersohn, einen Engel. Ja, da darf man sich durch die Begriffe nicht blenden lassen. Christliche Wissenschaft ist auch eher hinduistisch als christlich. Die Lehre von der Vollkommenheit, dass wir das nur nicht erkennen und all diese Dinge. Aber wie gesagt, jetzt keine Sektenkunde hier. Da lade ich Sie ein, herzlich mal nach Bad Wildbad zu kommen. Da haben wir ja ein Seminar über Apologetik, auch Sektenkunde und so. Ein Programm liegt noch hier. Ja. Dann gibt es Hindu-Sekten wie etwa Hare Krishna, Ananda Marga, Transzendentale Meditation, Divine Light Mission, Bhagwan-Bewegung und anderes. Bloß, dass wir mal auch die Namen hören. Ich kann es jetzt nur kurz nennen. Buddhistische Sekten gibt es, wie etwa verschiedene Schulen des Zen. Professor Reimer hat hier eine Schrift geschrieben in unserer Aufklärungsreihe. Übrigens, der Verleger Walter Bär, unserer Logosreihe, ist auch unter uns, wenn er doch mal kurz aufsteht. Wo ist er denn jetzt? Bei ihm können Sie auch die Bücher noch bestellen sonst, ja, wenn Sie hier vergriffen sind. Dann die Psychosekten, wie man sie nennen kann, Scientology oder das Erhard-Seminartraining, die aktionsanalytische Organisation und anderes. Dann gibt es synkretistische Sekten, also religionsvermischende, explizit religionsvermischende, auch andere vermischen ja vieles, wie etwa die Vereinigungskirche San Myung Moons, die Baha'i-Religion, eine ganz typische Vermischungsreligion, die deshalb auch von, sag ich mal, entschiedenen Moslems genauso abgelehnt wird wie von entschiedenen Christen, weil sie ja wirklich alles versucht, hier zusammenzuführen. Da liegt auch eine Schrift von Professor Reimer. Dann Politsekten wie die Europäische Arbeiterpartei oder Patrioten, die ändern immer wieder den Namen. La Rouche steht dahinter, aus USA. Verschiedene NS- und K-Gruppen, die Esoterische Union, die Naturgesetzpartei, der TM, Maharishi Mahesh Yogi, die dann immer da schweben angeblich. Und können sie natürlich nicht, ist also, denke ich, ein Betrug, aber gut. Dann gibt es Neuoffenbarungs- und spiritistische Sekten, wie etwa Universelles Leben, der Gabriele Wittig in Würzburg, Fiat Lux, Uriella, Geistige Loge Zürich und wie sie alle heißen. Und dann natürlich auch satanistische Sekten und Kulte, leider auch in zunehmender Zahl, auch schon an Schulen. New Age Sekten und Kulte und schließlich auch esoterische Vereinigungen mit mehr oder weniger sektenförmigen Ausformungen, wie etwa die Theosophische Gesellschaft, die Anthroposophische Gesellschaft mit ihrer Christengemeinschaft, wie die sich da nennt, und Ähnliches. Dazu liegt auch vieles aus, wenn Sie es nicht nachlesen. Tut mir leid, dass ich so wenig Zeit habe. Der Vortrag wird ohnehin schon zu lang, aber ich würde gerne über jedes Thema noch mehr sagen können. Ja, nun aber, bevor wir eine Pause machen, ich denke, dass wir vielleicht um 4 eine Pause machen, eine Viertelstunde, dass wir auch mal durchlüften dann. Ist es warm genug? Super. Ich neige auch immer eher zu hohem Blutdruck, aber deshalb ist immer dankbar für eine Frischluftbrise. Das ist ja wunderbar, meine Allergie habe ich hier nicht, eine hohe Grete hatte ich sie noch ein bisschen, aber da war auch das Gras grün und hier ist es wieder weiß. Das liegt also doch etwas höher hier. Für Allergiker wie geschaffen kann ich nur empfehlen, Rehe, zumindest im Februar, wo es anderswo dann schon blüht. Es hat jede Landschaft ihre Vor- und Nachteile, auch die süddeutsche Landschaft. Es ist schön, dass Sie auch immer wieder aufwachen, wenn ich einen Spaß einflechte. Es hat also auch seinen Sinn. Ich weiß, wie das um diese Zeit ist, wenn dann die Luft noch dick ist. Ich kann da gut mitfühlen. Hier oben ist die Luft übrigens noch dicker. Ich denke, machen wir es jetzt kurz vor der Pause deshalb, weil die Luft schon ganz dick ist. Ich sehe gerade, dass ich das nach der Pause behandeln will, was ich jetzt noch sagen wollte. Ja. Aber zum Mitschreiben nochmal, des Alten und Neuen Testaments widersprechen und stattdessen eigene Lehrsysteme entwickelt haben. Da dies bei Freikirchen nicht der Fall ist, sind diese keine Sekten. Das wollte ich jetzt schon sagen. Und Freikirchen unterscheiden sich zwar von den Großkirchen und untereinander durch einzelne Lehrfragen, möchte man jetzt mal keine nennen, Diskussionen möglich da auch, muss jetzt nicht sein, aber die halte ich nicht für heilsentscheidend, diese Einzellehrfragen. Entscheidend sind dann die Hauptfragen und das unterscheidet dann auch Sekten von Freikirchen. Und zwar diese zentralen Dinge nochmal. Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, wie es auch in den Glaubensbekenntnissen, Apostolikon zum Beispiel ist, möchte ich auch sagen, also Gott und die Erlösung in Jesus Christus, die Gültigkeit allein der Heiligen Schrift. Wenn man sich darunter trifft, unter der Heiligen Schrift, dann kann man immer miteinander auch im Gespräch sein, auch über unterschiedliche Auslegungen, ist damit aber noch keine Sekte oder ist keine Sekte. Und die 4 Sola habe ich ja genannt, der Reformation. Allein Christus, allein aus Gnaden, allein aus Glauben, allein die Bibel. Also Freikirchen unterscheiden sich zwar in Randfragen, aber nicht in zentralen Lehrfragen.
und treten nicht zur Heiligen Schrift, im Gegensatz zu Freikirchen, sondern das ist dann bei den Sekten der Fall. Wo dann wirklich bestritten wird oder verfälscht wird, die Erlösung allein durch Jesus Christus, da gibt es dann andere Erlöser, oder es wird verdunkelt, das Evangelium, oder es werden einfach Begriffe umgedeutet. Darauf gehe ich dann aber nach der Pause ein, ich möchte es noch ein bisschen offen lassen. Nach der Pause werden wir dann betrachten, was sagt die Bibel über Sekten, wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen, und dann ist schließlich die Situation der Evangelikalen und die Überwindung über die gegenwärtigen Zeitgeistströmungen, auch bei Evangelikalen, am Schluss noch sprechen. Ja, beten Sie auch weiterhin für den Tag und auch für alle weiteren Dienste. Ich werde hier vorne auch noch sein, der Büchertisch ist auch in der Pause geöffnet, weil nachher muss ich relativ schnell weg. Dann danke ich herzlich und bitte lüften Sie. Und dann würde ich aber doch noch sagen, dass wir nicht ohne Gebet in die Pause gehen. Lasst uns nochmal still werden. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns erlöst hast mit deinem teuren Blut auf Golgatha und dass du uns auch verbindest als wiedergeborene Geschwister, die wir an dich glauben als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, lass uns daran festhalten bis an unser Ende und lass uns auch Boten und Botinnen sein für Menschen, die gebunden sind in Sekten, die dich nicht kennen oder zwar behaupten, dich zu kennen, aber einen anderen Christus, ein anderes Evangelium verkündigen. Lass uns auch jetzt diesen Tag dienen, auch diesen Vortrag, und schenke uns da einfach Mut und Kraft und Liebe, um auf diese Menschen zuzugehen. Nun entwickle uns auch in dieser Pause, dass wir wieder da frisch und mit offenem Herzen hören und reden dürfen. Wir loben und preisen dich. Amen.
Amen.